singen darf. Es ist der Wahnsinn. Ach, wie schön, dass es langsam lockerer wird und wir möchten zum Herrn beten und ihn bitten, dass es dabei bleibt oder noch besser wird, bitte. Und dass nicht irgendeine neue x-beliebige Variante alles wieder zurückschraubt. Aber erstmal freuen wir uns daran, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir singen dürfen. Und relativ unerwartet wurde der Tod heute öfter angesprochen. Darum geht die Predigt nicht. Aber ich möchte gern ganz spontan nachher, auch wenn meine Stimme etwas angeschlagen ist, ihr hört es, es liegt an durchschreibenden Nächten, also Bachelorarbeit, möchte ich nachher ganz spontan ein Lied vorstellen, wenn ich deine Gitarre nachher kurz klauen darf. Und ihr müsst mir halt meine Stimme vergeben. Hört auf den Text, nicht auf den Klang. Ja, vor einigen Monaten half ich einem Freund, der sich erfolgreich als Raumausstatter selbstständig gemacht hatte. Ich sagte ihm meine Hilfe zu, weil Teile seiner Belegschaft durch die Handwerkerferien im Urlaub waren. So kam ich an einem Dienstagmorgen in aller Herrgottsfrühe zu ihm nach Hause, nahm einen seiner Transporter und fuhr ihm hinterher nach Villingen zu einem Gebäude einer zukünftigen Polizeischule. Dort durfte ich dann lernen, dass mit Handwerkern oft nicht gut umgegangen wird. Obwohl ein Aufzug vorhanden war, der funktionierte, mussten wir die Designböden, Bodenbelege, die er dort verlegen sollte, per Hand hochtragen. Insgesamt hatten wir für dieses Haus 4 Paletten. Eine Palette hat 90 Pakete zu je 2 Quadratmeter Inhalt. Ein Paket wog ca. 10 Kilogramm. Also nahmen wir alle jeweils 4 Pakete, sprich 40 Kilogramm, auf die Schulter und begannen nach oben zu laufen. Als ich das erste Mal oben ankam, war ich schon völlig außer Atem. Bis zum 4. Stockwerk waren es immerhin 81 Stufen auf 9 Treppen. Dort trugen wir 90 Pakete hin. In den 3. Stock kamen wir wiederum 90 Pakete hochgetragen und in den 2. 90 und in den 1. und ins Erdgeschoss. Ich habe nachgerechnet. An diesem Dienstag lief jeder von uns 900 Stufen aufwärts mit 40 Kilogramm auf der Schulter. Die Stufen nach unten sind hierbei nicht mit eingerechnet. Und glaub mir, die tun irgendwann auch weh. Als wir am Tag darauf, also am Mittwoch, wieder in aller Herrgottsfrühe nach Villingen fuhren, hatte sein Azubi leider verschlafen und wir waren zu zweit. Das Haus direkt daneben, genau dasselbe, sollte auch beliefert werden. Also lief jeder von uns 1115 Stufen mit 40 Kilogramm auf den Schultern nach oben. Nun, an diesem Mittwoch haben wir das erste Mal die 4 Pakete auf die Schulter gehievt. Und wir beide hatten unglaubliche Schmerzen in den Schultern. Also haben wir uns gegenseitig auf die Schultern geschaut und gesehen, dass die von dem Gewicht komplett blutig aufgerieben, angeschwollen und grün und blau verfärbt waren. Es war also nicht nur anstrengend, sondern auch schmerzhaft, die 360 Pakete die Treppen hochzuschleppen. Die Waden tun weh von den vielen Stufen, der Rücken von dem Gewicht. Natürlich bist du völlig außer Atem und deine Schultern schmerzen und bluten, während deine Hände von den vielen Reibungen Blasen bilden und aufplatzen. Ich bin froh, dass ich Pastor werde. Spulen wir zurück. Um die 2000 Jahre zuvor läuft ein Mann mit einer schweren Last auf den Schultern einen Weg nach oben, um dort umgebracht zu werden. Er blutet. Seine Füße tun ihm weh. Die Schultern reiben sich auf. Die Menschen um ihn herum brüllen ihn an, peitschen ihn aus und spucken ihn an. Dieser letzte und schwerste Weg vor seiner Kreuzigung zwang den Menschen, den wir heute Heiland nennen, in die Knie und ließ ihn zusammenbrechen. Jesus musste hierbei nicht das gesamte Kreuz tragen, nur das sogenannte Patibulum, das ist der Querbalken des Kreuzes. Jedoch wiegt dies auch schon 110 Pfund und für alle Millennials und nachfolgenden Generationen, das sind 55 Kilogramm. Der Kreuzesweg war circa 1 Kilometer lang, geht bergauf auf einen Berg, wo die Verbrecher und Straftäter von damals hingerichtet wurden. Hinzu kommt, dass Jesus vorher und währenddessen ausgepeitscht und aufs Übelste verprügelt wurde. Als ich also dort stand und mir das Blut von den Händen wischte, musste ich an diesen Jesus denken. Sicherlich ist mein 2-tägiger Arbeitseinsatz kein Vergleich mit dem, was Jesus dort auf sich genommen hat. Doch ließ es mich nochmals daran denken, was dieser Christus dort eigentlich getan hat. Und es ließ mich darüber nachdenken, ob ich heute mit diesen drastischen Bildern an eine Predigt herangehen möchte. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass ich es uns heute Morgen nochmal vor Augen halte. Jesus ging unter schwersten Umständen diesen Weg. Allein der Weg dorthin hat einen gelernten Handwerker, einen Zimmermann, zum Zusammenbruch gebracht. Aber er geht diesen Weg weiter, lässt sich beschimpfen, schlagen, auspeitschen und anspucken, um sich danach durch die Handgelenke hindurch Nägel in das Patibulum schlagen zu lassen. Anschließend wird das Patibulum auf den Stipes, das ist der aufrechte Teil des Kreuzes, durch eine Kerbe befestigt. Dort hängt er, unser Heiland. Unschuldig, zu Unrecht zum Tode verurteilt, schreit er zu seinem Vater und bittet ihn, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit diesen Vorstellungen einer unvorstellbaren, grausamen Tat steigen wir in unseren Predigttext ein. Dieser steht in Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Lukas 18, 9 bis 14. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Nun, die Bibel gibt uns eine saubere Einleitung und erzählt uns dabei den Grund, weshalb Jesus dieses Gleichnis erzählt. Da waren Menschen, die überzeugt von sich waren und die sich selbst über andere stellten. Dieses Gleichnis scheint eindeutig zu sein. Die Rollen sind schnell verteilt. Der böse Pharisäer und der sündige, aber gerechtfertigte Zöllner. Schauen wir aber genauer hin, müssen wir unsere Sichtweise ändern und Kritik an unserer Sichtweise zulassen. Ein Jude muss laut Gesetz 1-mal im Jahr fasten. Dieser Pharisäer fastete sogar 2-mal in der Woche. Er scheint ein gottesfürchtiger Mensch zu sein, denn er gibt den 10th von allem, was er einnimmt. Insgesamt aber kommen die Pharisäer in unserer christlichen Welt nicht gut weg, obwohl sie doch die höchsten Gelehrten der Juden waren, ihre geistlichen Leiter, die sie führten und zu denen sie aufschauten. Was ist denn so schlimm daran, wenn dieser Pharisäer Gott dankt, dass er kein Räuber ist, dass er nach Gerechtigkeit trachtet und dass er seiner Frau treu ist? Er betet nicht: Danke Gott, dass du mich hast, mit einem S. Ich bin ja so großartig. Sein Gebet ist ein Dankgebet an Gott, die Aufzählung seiner guten Taten, vielleicht keine Angeberei, sondern ein Resultat aus dem Danken. Anstatt untreu und ungerecht zu sein, habe ich gelernt, mein 10 zu geben, treu zu sein und zu fasten. Der Zöllner hingegen ist ein Hund, wie er im Buche steht. Hunde werden die Zöllner vom jüdischen Volk genannt, weil sie das eigene Volk verraten haben. Dieser Zöllner legt seine Zölle selbst fest und kassiert dabei einen Großteil in seine eigene Tasche. Und dieser soll hier nun der Gerechte sein? Ernsthaft, Jesus? Der Pharisäer ist sich sicher. Mit mir und meinem geistlichen Leben scheint alles in Ordnung zu sein. Eines Tages wird aber auch er feststellen, dass nicht nur Gott, sondern auch eine Menge anderer Dinge in seinem Leben regieren. Er muss darauf reagieren, denn sein Status vor dem Volke ist gefährdet. Er läuft Gefahr, dass sein Glanz verblasst. Wenn seine Schwäche sichtbar wird, was würde er tun? Um darauf eine Antwort zu bekommen, brauchen wir nicht wild herumzuspekulieren. Jesus selbst gibt sie uns. Einmal sagt er einer Gruppe von Pharisäern Folgendes ins Gesicht. Matthäus 23, 23 bis 28. Schimpftirade von Jesus gegen Pharisäer. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt. Innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blindere Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Bekommt das innere Leben Flecken, wird das Äußere einfach poliert. Innere Schwächen werden durch äußerliche Leistungen ausgeglichen. Man tut eben noch mehr als bisher. Nicht nur einmal im Jahr wird gefastet, sondern zweimal die Woche. Man gibt nicht nur den Zehnten von dem, was vorgeschrieben ist, sondern von allem, was man besitzt. Das Gesetz wird übererfüllt. Wenn ich merke, dass ich mit meinen inneren Bindungen und Züchten nicht klarkomme, dann engagiere ich mich halt einfach mehr, um meinen Mangel auszugleichen. Wenn ich an Menschen schuldig geworden bin, dann bin ich halt zu anderen umso freundlicher. Ich strenge mich noch mehr an. Ich lächle mehr, ich präsentiere mich mehr, verschaffe mir Geltung, übernehme mehr Aufgaben und Ämter. Vielleicht halte ich auch mal bessere Predigten, studiere noch mehr in der Bibel, schule meine Rhetorik. Und eben nicht aus Liebe zu Jesus, sondern damit die Fassade glänzt. Und damit niemand auf die Idee kommt, einmal hinter diese Fassade zu schauen. Auf der Kanzel werden bestimmte Klamotten getragen. Der Gottesdienstraum hat folgendermaßen auszusehen. Bestimmte Traditionen müssen eingehalten werden. Bestimmte Gegenstände in Gottesdiensträumen müssen bleiben. Gleichzeitig nutze ich die große Chance des Vergleichens, natürlich nach unten. Irgendwo wird es doch bestimmt einen geben, der noch viel schlechter ist als ich. Irgendwo steht mit Sicherheit ein geistlicher Zöllner herum. So richtig schlecht bin ich auch nicht. Es gibt nämlich noch schlechtere Menschen als mich. Die Folge eines solchen Denkens sehen wir in Deutschland sehr deutlich. Es entsteht ein ungeheurer Leistungsdruck. Der Status muss schließlich gehalten werden, koste es, was es wolle. Ihr dürft mir glauben, ich komme aus dem Schwabenland, da glänzen die Fassaden und die Audis und Mercedes auch. Die Fassade darf auf keinen Fall bröckeln, sie muss strahlen. Ich kann doch meine Schwächen nicht zugeben und dazu stehen. Was denkt denn Gott dann von mir? Was denken denn die anderen von mir oder was denke ich dann von mir? Jede Schwäche ist doch ein Rückschritt, oder? Deshalb strenge ich mich noch weiter an, erhöhe immer mehr den Druck und erfahre gleichzeitig immer öfter, dass ich versage. Und diese Erfahrung des Versagens wird mich immer mehr und immer schneller wie in einem Strudel herunterreißen und mich immer trauriger machen. Ich werde immer öfter an mir selbst verzweifeln. Ich gebe mir doch so viel Mühe. Warum schaffe ich es nicht? Woran liegt das? Glaube ich nicht genug? Leiste ich zu wenig? Muss ich mehr machen? Vielleicht in mehr Gottesdienste gehen, mehr Seminare besuchen, mehr in der Bibel lesen oder ganz klassisch mehr beten? Und wer das alles nicht mehr mitmachen kann, weil die Kraft ausgeht, bricht zusammen. Wenn die Fassade zerbricht und der ganze Schmutz im Leben sichtbar wird, in christlichen Fachkliniken trifft man immer wieder diese gescheiterten Pharisäertypen an. Christen, die es nicht geschafft haben, das Bild, das andere von ihnen hatten, aufrechtzuerhalten. Solange die Kraft aber noch da war, wurde die Fassade immer rechtzeitig frisch gestrichen und gestützt, bis der Zusammenbruch kam. Der Typ Pharisäer, den Jesus hier darstellt, macht sich ganz von seinen Leistungen und seinem Status abhängig. Und genau das ist das Problem. Der Zöllner geht einen anderen Weg. Er macht sich ganz von Gott abhängig. Er vergleicht sich nicht mit anderen Menschen. Er argumentiert nicht herum, ob es noch jemanden gibt, der noch schlimmer ist, als er es schon ist. Er beruft sich nicht auf irgendwelche großartigen Leistungen, die er nicht vorzuweisen hat. Er vergleicht sich nach oben mit Gott und bekennt, dass seine Hände leer sind und bittet Gott, ihm gnädig zu sein. Dieser Zöllner steht vor Gott, weiß, dass er oder seine Taten falsch sind und bekennt, als er sich mit Gott vergleicht, ich habe keine Chance. Ich bin verloren. Er will aus der Gnade Gottes leben, nicht aus seinen Leistungen. Und genau deshalb darf er nach der Aussage von Jesus alles von Gott erwarten. Da darf er sogar erwarten, dass Gott seine Hände füllt und ihn zu einem Menschen macht, der vor ihm bestehen kann und der mit Gott leben wird. Der Pharisäer hält sich an alle Regeln, sogar mehr als er müsste, und darf nichts von Gott erwarten. Ich habe vorhin gefragt, ob es wichtig ist, wenn ich merke, dass Dinge in meinem Leben nicht funktionieren, mehr zu beten, mehr in Gottesdienste zu gehen und so weiter und so fort. Die Antwort ist ein klares Ja. Ich rate jeden zum Gebet, aber nicht aus dem falschen Anlass. Nicht, weil du vor anderen Menschen besser dastehen möchtest. Das ist der Grund, weshalb Jesus sagt, geh in dein stilles Kämmerlein und bete dort. Nur die Heuchler beten vor den anderen. Ich will uns einladen, liebe Geschwister, heute diesem Pharisäertum abzuschwören. Ich meine nicht die Treue, nicht die guten Eigenschaften eines Pharisäers. Und ich will auch nicht die Pharisäer verteufeln, das haben wir genug getan. Ich möchte euch einladen und verstoße damit gegen alle Regeln der Predigtschule, der Homiletik. Ich gebe zu, dass ich selbst eine gescheiterte Existenz bin. Ohne Christi Gnaden dürfte ich nicht hier vorne stehen. Ich hätte sogar den Tod verdient. Ich gebe zu, dass ich lüge und dass ich mich so manches Mal besser darstelle, als ich eigentlich bin. Ich gebe zu, dass ich egoistisch bin und oftmals mir selbst am nächsten bin. Ich bin ein Mensch, der vieles nicht geschafft hat und vieles nicht durchgezogen hat. Ich weine, wenn ich bete, weil ich mein Versagen sehe. Ich bin wütend. In mir kocht eine Wut, denn in unserer deutschen Christenheit geht es keinen Schritt weiter, weil wir immer noch mit uns selbst beschäftigt sind. Ich meine nicht die Gemeinden, nein, ich meine dich, die oder der du heute hier sitzt. Immer noch damit beschäftigt, Fassaden aufrechtzuerhalten, die uns blockieren. Immer noch damit beschäftigt, dass der Gottesdienstraum gefälligst so auszusehen hat, dass ich mich darin wohlfühle. Der Ablauf muss so sein, dass ich mich wohlfühle. Ich will etwas mitnehmen können. Und es sollen Lieder gespielt werden, die ich mitsingen kann und die ich mag. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dass die Menschen mich so sehen, wie ich möchte, dass sie mich sehen. Eine Maskerade, ob Corona oder nicht. Und auf diesem Maskenball tanzen wir um uns selbst herum und verlieren die befreiende Botschaft unseres Herrn aus den Augen, der uns in aller Schärfe zurechtweist, wie er es bei den Pharisäern tat, und der uns trotzdem von ganzem Herzen liebt, dass er blutig geschlagen und ausgepeitscht das Kreuz einen Kilometer weit den Berg hochträgt, um sich umbringen zu lassen für dich. Das ist mein Lieblingsbild von unserem Heiland, leidend am Kreuz. Da hängt er, unser Heiland, für etwas blutend und leidend, das er nie getan hat. Völlig schuldfrei, vollkommen allmächtig und sich doch nicht wehrend. Und er betet für uns und er trägt es für uns. Und dann stirbt er, stirbt für uns. Lasst uns Zöllner sein. Nicht in unseren Taten, sondern in dem, wie wir vor diesen allmächtigen Gott treten, uns mit ihm vergleichen und anerkennen: Ich kann nur aus deiner Gnade leben. Sei mir Sünder gnädig. Amen.